Einen wunderschönen guten Morgen. Schöne Grüße aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest. Dort bin ich Pastoralreferent und ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal hier bin. Es ist ja immer so, wenn man das zweite Mal eingeladen wird, dann kann man beim ersten Mal nicht so schlecht gepredigt haben. Das heißt also, es ist eine Ehre oder bei euch ist die Not so groß, dass ich kommen musste. Nein, Quatsch. Ich hätte noch ein Bedürfnis und zwar ist es ja was Besonderes, dass wir uns als Christen hier in aller Freiheit treffen dürfen. Und wenn man mal überlegt, was das im Oberbergischen bedeutet, wie viele Christen sich jetzt gerade treffen oder in einer halben Stunde um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr, je nachdem wann der Gottesdienst anfängt, in aller Freiheit, allein hier in unserem Kreis, dann ist das etwas, wofür wir dankbar sein können. Gerade im Angesicht der Anschläge letzte Woche in Sri Lanka, die ja viele bewegt haben. Und auch heute Morgen war wieder ein Anschlag, diesmal auf eine Synagoge in den USA. Da kennt man noch nicht die Hintergründe. Und deswegen würde ich gerne nochmal ein Gebet sprechen, besonders für die verfolgten Christen und für die Menschen, die davon betroffen sind. Lass uns doch bitte dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns in aller Freiheit hier treffen können. Im Oberbergischen an ganz vielen Orten, als deine Kinder in deinen Gemeinden, die dich repräsentieren als dein Leib. Und wir wissen ins Verbunden, Herr, mit deinem Leib weltweit. Wir denken an die Christen in Sri Lanka, die eine Woche nach den Anschlägen heute sich vielleicht wieder treffen und überhaupt überlegen müssen, wo sie sich treffen können. Wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du sie tröstest, dass du die Regierung in Sri Lanka segnest, dass du ihnen Weisheit gibst, Herr. Auch für die betroffenen Juden heute Morgen bitten wir dich, die in den USA von dem Anschlag betroffen sind. Weltweit, Herr, alle, die von Anschlägen betroffen sind. Und wir bitten dich, Herr, dass du ja auch an unseren Feinden arbeitest, dass du sie segnest, dass sie Frieden finden in dir und nicht in gewalttätigen Aktionen. Wir bitten dich, erbarme dich, Herr. Und gleichzeitig danken wir dir nochmal, dass wir in Freiheit zusammenkommen können, auch heute Morgen hier. Amen. Ich würde gerne mit euch über ein Thema sprechen, das passt eigentlich nicht zu Anschlägen, aber wir hatten ja auch keinen, sondern das Leben besteht ja aus unterschiedlichen Aspekten und Brüchen. Und zwar habe ich das Thema der Predigt genannt, Jesus kann glücklich machen. Und vielleicht denkst du jetzt, echt? Das ist ja meine These. Jesus kann glücklich machen. Ich meine, ein guter Urlaub kann glücklich machen. Oder ein neues Auto vielleicht. Oder ein eigenes Haus oder der richtige Partner. Aber Jesus, was für ein Glück könnte das sein? Für was steht Jesus? Glück, sagen einige Leute, ist ja eigentlich der geheime Motor, der uns Menschen antreibt. Jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ, ist auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach Freude, auf etwas, was ihn erfüllt. Und auf diese Suche begeben sich Menschen ihr ganzes Leben. Und obwohl ich Christ bin, merke ich, dass ich oft gar keine Glücksgefühle habe oder Lebensfreude mir fehlt. Ich muss immer wieder meine Lebensfreude oder mein Glück neu entdecken. Bei mir ist das immer so, dass so Sorgen irgendwie meine Lebensfreude oder meine Glückseligkeit oder mein Glücksgefühl überdecken. Interessanterweise könnte man sich ja eigentlich, je älter man wird, weniger Sorgen machen, weil man schon so viel Positives erlebt hat und weiß, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Man hat schon ganz viel gemeistert, ganz viele Herausforderungen überstanden, aber interessanterweise scheinen die Sorgen ja zuzunehmen. Vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen, mit der Gesundheit oder einfach, weil man Angst hat, was Negatives zu erleben. Und bei mir, ich komme immer wieder in so eine Sorgenspirale, die mich nach unten zieht. Und manchmal erlebe ich mein Leben so, wie das früher auf Todesanzeigen stand. Ich habe mal eine mitgebracht hier auf der ersten Folie. Mühe und Arbeit war dein Leben, treu und fleißig deine Hand. Ruhe hat dir Gott gegeben, denn du hast sie nie gekannt. Man könnte meinen, hier hat jemand eine Maschine beerdigt oder einen Ackergaul oder sowas. Ja? Aber das ist manchmal so unser Leben, so boah, alles anstrengend. Und deswegen spürt man das Glück nicht. Und als Christen kommen wir auch in so ein Fahrwasser. Und das kann auch in der Gemeinde passieren. Ja? Gemeinde ist ja eigentlich ein Ort zum Wohlfühlen auch, wo man Glück erlebt. Aber ständig soll man Dinge tun oder lassen. Die Gemeinde muss sich irgendwie weiterentwickeln. Es läuft alles nicht so. Und man müsste eigentlich noch, und das sollte doch auch noch gehen, wo bleibt da eigentlich das Glück oder die Freude an unseren Gemeinden? Und deswegen merke ich, dass ich immer wieder Gott bitten muss, und das habe ich auch schon oft getan, dass ich fröhlicher werde, dass ich glücklicher werde. Und ich merke, dass das hilft. In den letzten Jahren ist das besser geworden bei mir. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Und mittlerweile kann ich mir sogar einen glücklichen Jesus vorstellen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du im Kopf hast von Jesus. Kannst du dir Jesus glücklich vorstellen? Ein glücklicher Jesus, der würde ja ungefähr so aussehen. Ne? Kennt man eigentlich gar nicht solche Bilder von Jesus, ne? Der lacht. Sowas, ja? Oder der ist auch gut, finde ich hier, ja? So, Jesus, hey, cool, ja, dass es dich gibt. Und als ich diese Bilder zum ersten Mal sah, da war ich total irritiert. Also habe ich mir Jesus gar nicht vorgestellt. Der hängt doch am Kreuz. Da hat er ja auch gehangen. Aber ist ja wieder auferstanden. Das haben wir ja gefeiert letzte Woche. Und es gibt auch nur ganz wenige Bilder, die einen glücklichen Jesus zeigen, interessanterweise. Dabei ist Jesus ja der Erfinder von Glück, also der Schöpfer, Gott, ja, in seiner Dreifaltigkeit ist der Erfinder von Glücksgefühlen, der Erfinder von Freude, von schönen Dingen im Leben, ja, von Dingen, die uns Spaß machen, die uns erfreuen, die uns glücklich machen. Aber wir können uns das eigentlich nicht vorstellen. Obwohl, wenn man genau nachdenkt, natürlich, klar, was war das erste Wunder von Jesus? Der hat Wasser in Wein verwandelt, weil der Wein auf der Hochzeit alle war. Das war also eine feuchtfröhliche Feier. Ne? Da ging es nicht Bier ernst zu, sondern Jesus hat dafür gesorgt, dass weiterhin gute Getränke da sind. Hat sogar den besten Wein gemacht. Das war das erste Wunder von Jesus. Ne? Da ging es darum, dass die Leute weiter bechern konnten. Das ist schon interessant. Jesus scheint ein glücklicher Mensch gewesen zu sein. Und deswegen denke ich mir, dass auch wir Christen und auch ich immer wieder gefordert bin, diese Freude, dieses Glück in Gott neu zu entdecken. Jetzt sind wir aber nun mal dummerweise deutsche Christen. Also nicht die Schlimmen da aus dem Nazi-Regime, sondern wir sind ja nun mal Deutsche. Und in Deutschland, da freut man sich eigentlich nicht. In Deutschland wird gemeckert und gejammert. In Deutschland, da ist man eigentlich nicht glücklich. Da sagt man vielleicht mal so unter der Hand. Aber offiziell ist man in Deutschland nicht glücklich. Und als Christen in Deutschland sind wir auch nicht glücklich. Laut einer Studie der Leipziger Volkszeitung finden 2/3 aller Deutschen, dass in Deutschland zu viel gemeckert wird. Ja? Nur 8% würden dieser Aussage überhaupt nicht zustimmen. Also fast 92% der Ansicht sind der Ansicht, wir sind ein Volk, was die ständig rummeckert. Und obwohl wir das so selber so finden, hören wir ja offensichtlich nicht damit auf, sondern wir meckern weiter. Letztens habe ich auf Facebook folgendes Bild entdeckt. Definiere Deutschland. Alle gucken grimmig in der Bahn. Nur ein Kind lacht. Mutter sagt, benimm dich. Kind guckt nun auch grimmig. Alles wieder in Ordnung. Tja, kann das sein? Ne? Freude und Glück klingt doch irgendwie anders. Wir Deutschen, wir sind einfach so jammern. Ne? Man sagt ja, wir jammern auf hohem Niveau. Aber das tun wir. Ich war im Herbst in einer Reha. Und habe gedacht, boah, das ist ja ein super System. Die deutsche Rentenkasse sagt, komm, der Junge ist 47, der soll noch durchhalten, 20 Jahre. Da schicken wir den jetzt mal in Area, da lernt er wieder, wie man vernünftig lebt. Und dann kann der noch 20 Jahre durchhalten und wir müssen die Rente nicht früher bezahlen. Und ich habe das genossen. Ich konnte Sport machen, ich habe Ernährungsseminare besucht, Coachings, hatte ein eigenes Zimmer und alles bezahlte die Rentenkasse, die ich natürlich mitfinanziert habe, das ist mir auch klar, durch meine Rentenbeiträge. Und da waren 200 Leute in dieser Klinik, die meisten haben gemeckert, ja, weil das Essen nicht gut war, oder nicht jeden Tag gut war, weil die Putzfrau nicht vernünftig das Zimmer geputzt hat und weil der Arzt so doof war. Und natürlich gab es Dinge, die nicht so schön waren. Ne? Und es gibt auch schlechte Ärzte, ist mir auch klar. Aber wir neigen dazu, immer nur zu meckern und dabei das gute und große Ganze zu vergessen. Der Deutsche ist unzufrieden und wir Christen auch. Wir leben ja nun mal in unserer Kultur. Und das drückt sich oft auch in der Sprache aus. Was ist das höchste Lob des Deutschen? Nicht schlecht. Ja? Wie war der Urlaub? Nicht schlecht. Wir sagen ja nicht, der Urlaub war super oder es war gut, sondern war nicht schlecht. Ne? Oder wie war der Urlaub? Ich kann nicht meckern. Oh, du kannst nicht meckern. Das ist schade eigentlich, ja, oder Herbert Grönemeyer singt das ja auch in seinem Lied hier, Sekundenglück, da singt er ja eigentlich vom Glück, der Tag ist alles außergewöhnlich und leider gibt's auch kein Problem, ja, schade, ne, wir haben keine Probleme. Wie schmeckt das Essen? Kann man essen? Ich spuck nicht rein. Oder ich hab schon mal schlechter gegessen. Also unsere ganze Sprache, ja, ist so ein bisschen auf dieses, kennt ihr das, ja? Ihr kennt das, ihr lacht so ein bisschen mit, ne? Und das ist ja interessant, dass wir Deutschen so sind, obwohl wir ja eigentlich alles haben, ne? Wir gehören zu den reichsten und besten entwickelten Ländern der Erde. Wir müssten uns eigentlich ständig freuen und die ganze Zeit mit so einem Dauergrinsen durch die Gegend laufen. Aber es fällt uns schwer. Und wenn wir darüber nachdenken so ein bisschen, ja, dann merken wir, Freude und Glück, das muss mehr sein als Reichtum, als Geld, als Freiheit sogar, als Sicherheit. Es muss mehr sein als das, was wir haben, als Urlaub, Party oder neues Auto. Vielleicht sogar mehr als Freude und Familie. Wir merken, das Thema Glück, Freude scheint verschiedene Ebenen zu haben. Eine kurzfristige Ebene, ne, wo man sich über etwas freut, über das neue Handy oder über den Urlaub, der dann auch schnell wieder vorbei ist. Und es muss aber irgendwie auch eine langfristige, eine nachhaltige, eine tiefergehende Ebene geben. Etwas, was man vielleicht ganz altbacken mit Glückseligkeit bezeichnen kann. Oder vielleicht sogar mit einem inneren Frieden, einem Seelenfrieden, den man hat. Und der grundsätzlich durchs Leben trägt, weil man einen Seelenfrieden gefunden hat. Und als Christ bin ich davon überzeugt, dass Jesus glücklich machen kann, dass Jesus diese Glückseligkeit geben kann. Und ich glaube, dass uns die Bibel zeigt, wie wir richtig glücklich werden können und wie wir nachhaltig Freude erleben können. Also wie wir beides hinkriegen, wie wir die kurzfristigen Dinge, die Gott uns schenkt, auch genießen können und dankbar aus seiner Hand nehmen können, aber wie wir auch eine nachhaltige, dauerhafte Glückseligkeit bekommen können. Und ich glaube, dass das letztendlich nur dann geht, wenn wir erkennen, dass wir es mit einer Person zu tun haben, mit der Person Jesus Christus, die uns glücklich machen will, die das Beste für uns hat. Und deswegen möchte ich heute Morgen relativ kurz und knackig 5 Bibelstellen betrachten, die das belegen und die diese Aussage, Jesus will uns glücklich machen, Achtung, vielleicht unterstützen. Fangen wir mal passend zu Ostern mit der Weihnachtsgeschichte an. Da sind doch die Engel auf dem Feld. Und dann, die Hirten sind auf dem Feld. Und dann kommen die Engel. Und der Engel sagte zu ihnen, hab keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch. Das Evangelium. Und für das ganze Volk. Nicht nur für euch, sondern für das ganze Volk. Eine Botschaft der Freude. Und wie sieht die aus? Heute ist euch der Retter geboren. In der Stadt Davids Christus der Herr. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott schickt den Retter Jesus Christus und diese Nachricht verwirklicht sich dann Karfreitag im Tod und in der Auferstehung an Ostern. Und das Ganze ist eine Freudenbotschaft. Der Engel kommt zu einer Gruppe von Außenseitern, was die Hirten ja waren, und er verkündet was? Freude. Ich habe gute Nachrichten. Er evangelisiert. Er predigt das Evangelium. Das Evangelium ist eine große Freude. Und die Engel sagen, die Freude besteht darin, dass der Retter kommt. Jesus rettet. Er holt euch aus eurer Situation raus. Das ist nicht alles, was ihr hier erlebt, sondern es gibt mehr. Der Herr, der Christus. Wer also die gute Nachricht versteht, dass Jesus rettet, der erlebt große Freude. Und es ist ja nicht so, dass der Engel kommt und sagt, ich schenke euch allen 10 Schafe, freut euch. Wäre ja auch cool gewesen, ne? Oder pass mal auf, jetzt kriegt ihr jeder 1 Million Euro. Da hätten die damit noch nichts gewusst, weil die Euros nicht kannten, aber auf uns übertragen, ne? Oder ihr dürft jetzt mal alle in den Urlaub fahren, 4 Wochen. Das hätte die auch gefreut, aber das wäre eben zu wenig gewesen für das Erlösungswerk Gottes. Da geht es um was Nachhaltiges. Es geht um die Freude der Rettung, dass Jesus uns ewiges Leben schenkt, aus unserer Schuld befreit und uns nachhaltig Freude gibt. Und das geht über alles irdische Denken hinaus. Da merken wir, hier geht es also um eine andere Freude, wenn wir über die Freude von Jesus nachdenken, um ein anderes Glück. Als Jesus dann als erwachsener Mensch das Reich Gottes aufrichtet, da sagt er den Leuten Folgendes. Er sagt, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, Gott liebt die Menschen. Das ist eine gute Nachricht. Gott liebt euch und lebt in dieser Liebe Gottes. Das ist was Großes, was Lebensumfassendes. Und interessanterweise gehört dazu offensichtlich das Halten der Gebote. Also erst kommt die Liebe Gottes und die Folge davon ist, dass wir uns dann plötzlich für Gottes Willen interessieren und fragen, was will Gott denn eigentlich, der uns so liebt, der uns rettet, der uns Jesus schickt, was will der denn eigentlich von uns? Und deswegen gucken wir in sein Wort. Nicht umgekehrt, ja, das wäre Verkrampfung nach dem Motto, oh, wir müssen alles richtig machen, damit Gott uns liebt und er sich vielleicht über uns freut, sondern es ist umgekehrt. Gott liebt uns, er schenkt uns Rettung und jetzt fangen wir an und fragen, was will Gott denn eigentlich? Und jetzt gucken wir in sein Wort und das Befolgen der Gebote macht offensichtlich glücklich. Und deswegen kann das David auch im Psalm 119, Vers 1 und 2 schon sagen, da steht ja, wie glücklich ist, wer stets und sträflich lebt und jederzeit das Gesetz des Herrn befolgt. Wie glücklich ist, wer Gottes Weisung ausführt und wer mit ganzem Herzen nach ihm fragt. Also Jesus macht glücklich, weil er rettet und das Befolgen von Gottes Willen macht auch glücklich, dauerhaft. Und Jesus geht dann so weit und kippt an einer Stelle in der Bergpredigt sämtliche menschliche Glücksvorstellungen komplett um. In den sogenannten Seligpreisungen. Ne, da stellt Jesus quasi alles das, was wir auch in unserer Gesellschaft denken, was glücklich macht, auf den Kopf und sagt, eigentlich ist genau andersherum. Er sagt zu seinen Jüngern in dem Fall, zu den Nachfolgern, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung. Da ist ja alles auf den Kopf gestellt. Nicht Krieg, Verteidigung, Verteidigungskriege oder was weiß ich ist richtig, Frieden ist richtig. Ja, nicht Reichtum ist richtig, Armut ist richtig. Nicht alles behalten wollen, sondern Barmherzigkeit ist richtig. Und Nachfolger von Jesus wissen das, weil sie wissen, und das ist ganz wichtig, freut euch und jubelt, der Letzte sagt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung. Nachfolger von Jesus wissen, das, was wir haben, ja, das, was wir hier zeitlich haben, das ist es nicht. Das ist jetzt in Ordnung und das können wir auch dankbar aus Gottes Hand nehmen, aber das trägt nicht durch. Da kommt noch, das Beste kommt noch, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Der Friedefürst, der Prince of Peace, der kommt noch, er wird alles neu machen. Egal, was jetzt passiert, egal, ob es mir jetzt schlecht geht oder gut geht, das Beste kommt noch. Und deswegen kann man auch in der Gesellschaft Zeichen setzen. weil wir ja auf Hoffnung hinleben, auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde und können nachhaltig Freude ausstrahlen. Jetzt vergessen wir das immer, habe ich ja schon bei mir angedeutet, ich vergesse das immer. Und deswegen ist gut, dass Jesus das nicht alles nur erzählt und dann geht, sondern dass Jesus, nachdem er ja gegangen ist, uns den Heiligen Geist schickt. Der Heilige Geist, Pfingsten feiern wir das ja. Das ist ja das Verrückte, das ist ja Gott in uns drin. Gott ist in uns drin durch seinen Heiligen Geist, er lebt in uns. Und jetzt schreibt Paulus davon, dass dieser Geist in uns immer positive Früchte bewirken will. Und eine dieser Früchte ist Freude. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, brauchen wir, und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und gute Treue und so weiter. Freude wird ausdrücklich als Frucht des Heiligen Geistes genannt. Und das ist gut zu wissen. Das heißt, denn selbst wenn wir mal die Frucht verlieren oder mal nicht sehen, dann können wir uns wieder bewusst machen, sagen, Gott ist ja in uns drin, der Heilige Geist lebt ja uns. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass er in uns neu Freude wachsen lässt. Auf der anderen Seite, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen und an die Seite schieben und ignorieren, dann werden natürlich auch die Früchte des Geistes wahrscheinlich verkümmern oder verfaulen. Also deswegen, dem Geist Raum geben in unserem Leben als Nachfolger von Jesus ist wichtig. Und deswegen sitzen wir ja auch jeden Sonntag zum Beispiel in der Gemeinde, um eine Predigt zu hören, ja, um zu hören, was sagt Gott uns jetzt heute wieder? Ja, wo müssen wir neu darauf hingewiesen werden? Und wenn wir dann jetzt Paulus nehmen als fünfte Stelle, du hattest gerade die Bibelstelle schon vorgelesen, dann schreibt Paulus was völlig Interessantes im Philipperbrief. Jetzt muss man mal eben überlegen, er schreibt ja hier Philipper 4, freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Wo schreibt er das denn? Auf den Malediven? Nein, der sitzt zu dem Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes im Knast und nicht in einem deutschen Knast mit Fernsehen und gutem Essen und so weiter. Ja, Knast ist nicht schön. Der sitzt in einem Knast im ersten Jahrhundert nach Christus, in einem römischen Gefängnis. Da war nichts, was Spaß machte, garantiert nicht. Ja? Und da schreibt der Leute, ihr müsst euch freuen. Der ordnet sogar Freude an. Geht das? Paulus kann das offensichtlich machen. Der hat eine sensationelle Einstellung zum Thema Freude. Und das war seine Einstellung zum Thema Freude, die war garantiert anders als die damalige Gefängniskultur. Ja, und deswegen kann unsere Einstellung zum Thema Freude und Glück auch anders sein als die deutsche Kultur. Wenn Paulus das im Gefängnis hinkriegt, kriegen wir das auch in Deutschland als Christen hin. Er lebt in einem freudigen Modus, in einem Freudenzustand. Und er kann das sogar anordnen. Und interessant sind so seine Tipps. Ne? In den Versen davor sagt er, da spricht er zwei Frauen an und sagt, hör mal, hört euch mal auf zu streiten. Ne? Hört doch mal auf mit der Streiterei. Wir arbeiten doch schließlich zusammen am Reich Gottes. Warum sagt er das denn? Ja, weil Streit Freude kaputt macht. Ne? Wenn ständig gestritten wird, dann macht doch keinen Spaß. Auch in der Gemeinde, wenn in der Gemeinde immer nur gestritten wird und manche Sachen schon 30 Jahre alt sind und die werden immer noch ausgepackt, dann macht doch keinen Spaß. Ne? Hört doch mal damit auf. Was soll das denn? Lass doch einfach mal sein. Ne? So eine Entscheidung, ob man die Streit immer schön pflegt. Ne? Gibt ja so komische Haushaltstipps. Fettflecken bleiben länger haltbar, wenn man sie regelmäßig mit Butter beschmiert. Ja, dann denke ich, das war da. Ja, aber manche Leute machen das mit Streit. Ne? Das wird schön gepflegt, jedes Jahr neu. Was soll das eigentlich? Hört doch mal damit auf. Ne? Da könnt ihr euch auch wieder freuen. So scheint Paulus hier zu argumentieren. Oder er sagt, macht euch doch keine Sorgen. Hört doch mal auf mit den Sorgen. Sorgen erdrücken doch die Freude. Vers 6, ne? Wendet euch doch lieber in jeder Lage an Gott und kommt mit euren Sorgen zu Gott. Und was passiert dann? Dann entsteht der Friede Gottes kommt plötzlich in euer Leben. Ja? Der Shalom Gottes kommt in unser Leben und dann können wir, was unser ganzes Denken übersteigt, Freude haben, sogar Freude im Leid. Und das merken dann auch noch alle andere. Wir können freundlich sein und gütig sein. Das alles schreibt er hier. Und plötzlich werden wir von ganz anderen Parametern bestimmt. Wenn wir also die Bibel ernst nehmen, dann stellen wir fest, Jesus bringt Freude, er macht glücklich. Glück und Freude kommen von Gott. Das, was Gott uns schenkt und für uns bereithält, ist zu gut fast, um wahr zu sein. Achtung, Jesus kann glücklich machen. Nochmal vielleicht auf den Punkt gebracht, wie macht er das nochmal? Das Erste ist, Jesus verwandelt unser Sein. Er kommt als Retter, er löst die Schuldfrage und die Versklavung aus der Sünde. Wir sind gerettet, wir sind frei, wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst. Das versetzt uns in einen Glücksmodus, in einen Freudenmodus. Und deswegen ist Jesu Freude nachhaltig. Es ist das ewige Leben. Es geht nicht nur um kurzfristige Freude, um Familie, Geschenke, Erfolg, Material, Ruhm. Es geht nicht nur um Spaß. Spaß ist sicher ein Teil von Glück und Freude, aber Freude und Glück ist eben mehr. Es ist nachhaltig. Und jetzt lässt uns ja jetzt Jesus nicht alleine. Jesus vertröstet uns ja jetzt nicht auf die Ewigkeit und sagt, kommt ihr hier irgendwie klar und der Rest ist dann der Himmel, sondern Jesus lebt ja jetzt schon mit uns. Er schickt uns seinen Geist, er geht mit uns durchs Leben und sagt sogar, im Leid bin ich bei euch. Wenn ihr verfolgt werdet, könnt ihr euch sogar freuen. Und deswegen gab es früher zum Beispiel in der Kirche und in manchen Kirchen gibt es, glaube ich, heute noch das sogenannte Osterlachen. Ostern ist man in den Gottesdienst gekommen und hat den Tod ausgelacht, weil er ja verloren hat. Er hat ja verloren. Ist ja letztendlich nur eine Frage der Zeit, wann die Sache vorbei ist. Er hat verloren, weil sie wissen, Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und deswegen ist die Auferstehungsnachricht eine Freudenbotschaft, auch im Angesicht von Trauer und Tod. Und weil das so ist, ich habe jetzt mal im Schnelldurchgang versucht zu beweisen, dass Jesus glücklich macht. Du musst dich vielleicht damit noch mal genauer auseinandersetzen. Aber ich möchte dich doch auffordern, heute Morgen glücklicher zu leben und das auch auszustrahlen. Anders als der Rest von Deutschland. Mach nicht mit bei der ganzen Jammerei und Meckerei. Und glaube auch nicht, dass die sichtbaren Dinge oder die tollen Events, die angeboten werden, wirklich glücklich machen. Und das ist jetzt interessant. Wir dürfen die aber natürlich trotzdem genießen. Wir dürfen alles, was Spaß macht und glücklich ist und mit Gottes Geboten übereinstimmt, genießen. Weil es ist ja ein Geschenk von Gott, ein Geschenk des Schöpfers. Aber es ist nicht die Quelle unseres Glücks. Die Quelle unseres Glücks liegt in der Rettung von Jesus. Der tolle Urlaub ist vielleicht das Glas Wein, was ich neben der Quelle auch trinken darf. Ja, oder das neue Auto ist vielleicht ein tolles Geschenk, was ich auch haben darf. Aber es ist doch nicht die Quelle unseres Glücks. Die Quelle unseres Glücks liegt in Jesus und in der Rettung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch immer wieder als Christen verstehen. Unsere Quelle liegt in Jesus Christus, denn Jesus ist himmlisch und nicht irdisch. Weil alles, was irdisch ist, geht vorbei. Das merkst du spätestens dann, wenn du 80 wirst. Jesus ist immer, nicht temporär. Jesus ist nicht kurzfristig. Jesus ist nicht irgendwann vorbei, sondern Jesus ist immer. Er ist zeitlos, nicht vergänglich. Menschen suchen ihr Glück im Besitz, Reichtum, Geld oder in der Familie oder in der Karriere. Ich sage immer, Christen haben das alles auch. Dürfen wir ja auch alles machen. Aber die haben viel mehr. Die haben eine nachhaltige Lösung für Glück, weil sie den Schöpfer kennen. Sie wissen sogar, wie man angemessen alles das, was Gott uns schenkt, auch in Deutschland, genießt. Denn sie haben echte und nachhaltige Freude und Glück bei Jesus. Sie sind gerettet. Und deswegen pflegen Christen eine andere Glücks- und Freudekultur, eine Gegenkultur. Kennt ihr den Begriff der Gegenkultur? Es gibt ja so den Mainstream, unsere Hauptkultur, oder man könnte auch sagen, die Leitkultur in einem Volk. Das ist so Standard, das macht man so, das denken so alle. Und in jeder Kultur, in jedem Mainstream gibt es einen Gegenstrom oder eine Subkultur, eine Gegenkultur manchmal auch. Das kann ganz blöd laufen. Ne? Manche Gegenkulturen sind wirklich gefährlich. Wenn die anfangen, Bomben zu schmeißen, ja, dann ist das schwierig. Aber manchmal, und dann gibt es Gegenkulturen, die innerhalb ihrer Kultur durch positive Beiträge die Hauptkultur, den Hauptstrom bereichern, indem sie neue Dinge erfinden oder gute Beiträge bringen. Das kann man so alles soziologisch nachweisen. Und als Christen sind wir ja in unserer Kultur Deutschland, ja, aber weil wir ja eigentlich das Bürgerrecht schon im Himmel haben und weil wir im Reich Gottes leben, sind wir auch immer eine Gegenkultur. Wir ticken anders als die Hauptkultur. Und indem wir anders leben, können wir unsere Hauptkultur positiv beeinflussen, auf das Richtige lenken, auf den richtigen Blick lenken. Und das sollten wir beim Thema Glück und Freude auch machen. Wir sollten anders sein bei Glück und Freude, viel nachhaltiger denken, damit Menschen um uns herum merken, hey, da gibt's was ganz anderes als einfach nur das kurzfristige Vergnügen. Und jetzt denkst du vielleicht, darf man jetzt als Christ noch nicht mal mehr jammern? Doch, man darf auch mal jammern. Das sieht man ja an den Klagepsalmen im Alten Testament. Man darf sich auch bei Gott beklagen. Aber vieles vom deutschen Gejammer und von der Meckerei, das gehört in eine völlig andere Kategorie. Das kannst du sein lassen. Deswegen, Geschwister, lass uns glücklich leben, lass uns Freude ausstrahlen. Und wer auf Jesus Christus setzt, der setzt bei Freude und Glück auf die Ewigkeit, auf das, was nach diesem Leben weiter Bestand hat. C.S. Lewis, ein Philosoph, der hat gesagt, alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Das ist so. Und Paulus sagt, denn im Reich Gottes, und da befinden wir uns ja, da geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens oder man könnte ergänzen des neuen Autos, des Urlaubs, der Karriere und so weiter. Ne? Natürlich musste Paulus auch essen und trinken und er musste sich auch fortbewegen. Dagegen ist nichts zu sagen, aber das ist nicht die Hauptfrage, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Alle Menschen suchen Freude und Glück. Das sind die heimlichen Motoren des Lebens. Wir Christen wissen, wo es nachhaltiges Glück gibt. Glück, das auch mit 80 noch funktioniert oder vielleicht sogar mit 100. Glück, das uns seelisch sterben lässt, weil wir den Seelenfrieden haben, und Glück, das uns freudig genießen lässt von allem dem, was Gott uns heute schenkt. Und bitte, geh jetzt nicht mit dem Gefühl nach Hause, der Pastor hat Freude angeordnet. Ich muss mich jetzt freuen. Ich bin ab sofort glücklich. Das ist es nicht. Ich glaube, wenn du so nach Hause gehen würdest, dann würdest du verkrampfen. Lasst uns lieber nach Hause gehen, als Leute, die eine Wahrheit wiederentdeckt haben. Vielleicht musstest du sie auch gar nicht wiederentdecken, aber ich muss sie immer wiederentdecken. Die eine Wahrheit wiederentdeckt haben, die Freude am Herrn wiederentdeckt haben. Denn das ist ja unsere Stärke. Das sagt Nehemia einmal zum Volk Israel und sagt, die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Und es ist gut, wenn wir unsere Stärken kennen und ab und zu mal wieder in Erinnerung rufen. Unsere Stärke ist nachhaltige Freude, weil Jesus uns gerettet hat. Jesus kann und macht glücklich. Und deswegen sind wir Freudenboten des Evangeliums, wo unsere Füße hintreten. Da ist Reich Gottes, also Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Amen.